Knauf hörbar. Der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden.
Herzlich willkommen zur Langversion der Podcast-Folge 29 der Knauf hörbar. Unter dem Titel Männenweit Fragen, Knauf antwortet, konnten wir im regulären Podcast leider nur einen Teil der vielen eingegangenen Fragen beantworten. In dieser XXL-Sonderfolge können wir ein wesentlich umfangreicheres Spektrum an Fragen, die uns aus der Fachunternehmer-Community Man in White erreicht haben, beantworten. In den nun folgenden 45 Minuten hören Sie mich, Bernd Litschewski, und Thomas Schlelein vom Knauf Man in White Team, der mir eine Menge Fragen mitgebracht hat. Los geht's!
Ja, hallo Thomas. Grüß dich, schön, dass du hier bist.
Hallo Bernd, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, du hast mir heute mal was mitgebracht.
Einen ganzen Sack, würde ich fast sagen, voll Fragen aus der Man in White Community.
Aus der Man in White Community, wie ist es zu diesen Fragen denn gekommen?
Ja, wir hatten im Ende Mai bis Anfang Juli im Rahmen unseres Kundenprogramms mit unseren Man in White ein kleines Quiz und das sogenannte Hinhörer-Quiz. Und in dessen Rahmen musste man drei Fragen beantworten zu einem Podcast Mineralische Oberputze aus dem ersten Halbjahr. Und man hatte auch die Möglichkeit, beziehungsweise die Man in White hatten die Möglichkeit, auch uns eine Frage zu stellen. Und diese Fragen habe ich dir heute mitgebracht.
Wie viel ist denn da reingekommen an Fragen?
Wir waren tatsächlich sehr überrascht. Wir hatten insgesamt über 150 Fragen, die wir heute vermutlich auch nicht alle beantworten können.
Ja, ich denke, wir nehmen mal so die interessantesten Fragen mit raus. Und ansonsten haben wir ja auch unseren technischen Auskunftsservice, die jederzeit zur Verfügung stehen, auch um weitere Fragen mit beantworten zu können. Was waren denn die Schwerpunkte von den Fragen, die so reingekommen sind?
Wir hatten ja die Möglichkeit, sehr, sehr offen gelassen für die Man in White, ihre Fragen zu stellen. Aber die Mehrzahl der Fragen sind natürlich fachlich technischer Natur. Da geht's, ich sag mal, von den Fragen zu einzelnen Produkten bis zum Thema WDVS allgemein. Und das ist ja auch gerade unser Schwerpunktthema. Bis hin zu allgemeinen Fragen von Knauf, wie zum Beispiel der ersten, die lautet, wie wird ein neuer Putz überhaupt erfunden?
Ja, dann versuche ich auch gleich mal auf die erste Frage mit zu antworten. Dafür haben wir bei uns das Marktmanagement, was woanders Produktmanagement genannt wird. Und wir sammeln einfach Ideen, die von Ihnen als Zuhörern, unseren Fachunternehmern, Verarbeitern mitkommen und versuchen dort Probleme mitzulösen. Und die werden angesetzt, dafür haben wir F&E-Forschung und Entwicklung, die dann das entwickeln und bis das dann irgendwann zu einem richtigen Produkt umgesetzt wird. Aber ich finde die Idee so gut, ich glaube, dafür gibt es sogar mal einen extra Podcast.
Das ist klasse, da wird sich auch, und das will ich natürlich nicht vergessen, unser Man in White Nick Gavranidis aus Zell an der Mosel freuen, denn das war tatsächlich der Einsender dieser Frage. Mhm. Aus Wiebelskirchen hat uns Christian Frisch gefragt, ob wir denn schon eine Idee haben, wann die nächsten Knauf-Werktage stattfinden.
Ja, die Knauf-Werktage, unsere Kundenveranstaltung vor Ort, wo wir wirklich in den Gebieten unterwegs sind, planen wir eigentlich so im zweijährigen Rhythmus das zu machen. Wir haben den Rhythmus sowieso etwas verlängert, jetzt kam Corona dazwischen. Die Werktage sind nicht vom Tisch, aber vermutlich 2023 sind wir wieder auf Tour mit den Werktagen. Hoffen wir, dass es dann soweit klappt und wir das auch dementsprechend durchführen können.
Hoffe ich übrigens auch, denn für uns von Kundenprogramm Man in White ist es natürlich auch immer eine prima Gelegenheit, mal die Mitglieder, die Community direkt zu treffen. Mhm. Und das ist natürlich auch prima für uns, um da mal Fragen zu stellen, in den Dialog zu kommen. Also auch wir freuen uns drauf. Kann man Gips schleifen? Fragt Marcel Idrisov aus Höxter.
Oh, eine gute Frage. Antwort wie Radio Erivan, im Prinzip ja, aber Gips kann man schleifen mit dem entsprechenden Papier, feineres als man denkt, feines Schleifpapier, aber bitte, wenn er noch möglichst frisch ist, auch ein Gips härtet nach auf, ein Gips wird immer fester und jeder hat sich ja schon mal ein Uniflott geschliffen oder sowas und merkt, irgendwann geht das nicht mehr so gut. Normalerweise wird ein Gips geglättet, man kann ihn aber auch schleifen. Wenn ich eine Spachtelmasse haben will, die ich wirklich gut schleifen kann, da gibt's unsere pastösen Spachtel, die wir sowohl im Putzbereich als auch im Bereich Trockenbau haben, die sich hervorragend schleifen lassen, noch besser als jeder Gips.
Tugrahan Yigit aus Lübeck fragt, oh, das ist eine lange Frage, kann man den MP75L auch geglättet als Unterfläche für Fliesen in Bädern benutzen oder muss man den immer abgefilzt lassen?
Wird eine Fläche gefliest, dann darf der Putz unten drunter, egal jetzt ob Kalkzementputz oder Gipsputz, nicht abgeglättet sein, aber auch nicht gefilzt, sondern nur abgezogen. Das heißt, man trägt den Putz auf, zieht ihn eben ab und fertig. Dann kriegt er die Oberfläche, die am festesten ist, um Fliesen drauf aufbringen zu können. Also nicht filzen und nicht glätten, sondern direkt drauf nach dem Abziehen Fliesen.
Aus Hamburg kommt die nächste Frage von Mohammed Igit. Und Mohammed fragt, arbeiten die Mitarbeiter, Hersteller, er meint uns bei Knauf, in der Form, denke ich, daran, die Gipsputze so herzustellen, damit man direkt auf den Gipsputz auch streichen kann?
Ja, ein Gipsputz ist immer ein sehr, sehr stark saugfähiger Untergrund und deswegen braucht man in der Regel immer eine Grundierung. Es gibt Produkte wie unseren MP75 Diamant, der ist Prinzip direkt streichbar, weil er nicht so stark saugt. Das wäre die eine Möglichkeit. Dafür lässt er sich als Putz nicht ganz so gut verarbeiten. Aber vielleicht haben wir bis zu den nächsten Werktagen da auch eine ganz interessante Innovation, wo wir gerade bei dem Thema Putz erfinden sind, was da vielleicht noch kommt.
Jetzt kommt Stick und zwar und international. Ich hoffe, ich spreche den Namen des Man in White richtig aus. Huang Hao Trong aus Schwalmtal fragt, wie dick kann man Multifinish auftragen?
Multifinish ist ein Spachtel auf Gipsbasis und alle gipsbasierenden Materialien kann man im Prinzip beliebig dick auftragen. Das heißt, weil das Material Kristalle bildet beim Austrocknen und nicht schwindet, kann ich den Multifinish auch einen Zentimeter oder zwei auftragen. Bloß wirtschaftlich rechnet sich das dann weniger. Da nehme ich dann lieber einen Maschinenputz, der etwas günstiger ist. Normalerweise wird der Multifinish so bis 3-4 Millimeter aufgetragen. Aber theoretisch ist das nach oben hin kaum begrenzt.
Die nächste Frage kommt aus, ich glaube, Ostwestfalen, aus Delbrück. Sami Turan fragt, welcher Kalkputz wäre einlagig glatt genug?
Das sind immer tolle Fragen, wenn es dann heißt glatt genug. Was ist glatt genug? Ja. Es gibt Oberflächenqualitäten, mit denen man sowas definieren kann. Ein Kalkputz grundsätzlich ist immer zweilagig aufzubringen. Wenn ich den versuche, einlagig aufzubringen, dann besteht die Gefahr eines Reißens einer rauen Oberfläche. Und ich würde nie eine Oberfläche mit einem Kalkputz oder einem Kalkputz so herstellen, dass er hinterher nur noch gestrichen ist. Deswegen Kalkputze immer zweilagig. Das ist ja der Vorteil von Gipsputzen. Die kann ich einlagig sonst so glatt hinkriegen.
Christian Korenz aus Striso fragt, und da sind wir jetzt auch beim Punkt definiere gesund. Er fragt, ist Rotkalk gesünder als Lehmputz?
Da muss man mal den Putz fragen. Er meint wahrscheinlich damit, was besser ist für die Gesundheit, ob das Rotkalk ist oder Lehmputz. Im Prinzip sind es unterschiedliche Bindemittel. Ein Kalkputz hat halt einen großen Vorteil gegenüber von einem Lehmputz. Er kann auch gut Feuchtigkeit aufnehmen, hat aber dazu noch eine zusätzliche Alkalität, dass er, ich sag mal vorsichtig ausgedrückt, mit Schimmelpilz weniger Probleme hat. Weil in dem Lehmputz sind organische Anteile und wenn die Feuchtigkeit bekommen und ja, ein Lehmputz kann gut Feuchtigkeit aufnehmen, kann auch viel Feuchtigkeit aufnehmen, aber dann können die organischen Bestandteile da drin irgendwas schimmeln anfangen. Und das passiert uns bei einem Kalkputz nicht.
Also mit Rotkalk schimmeltechnisch auf der sicheren Seite.
Genau.
Dann kommt eine Frage aus Orsfeld von Alexander Borelbach. Alexander fragt, auf welchem Untergrund kann man Rotkalkfilzputze problemlos auftragen, ohne vorzubehandeln?
Im Prinzip auf alle festen Unterputze, also auch wie auf dem Rotkalkgrund. Was wir nur empfehlen, ist Filzputze grundsätzlich zweilagig aufzutragen. Das heißt, in der ersten Lage auf Kornstärke vorziehen und dann nochmal nach einer kurzen Abbindezeit eine zweite Lage oben drüber, um eine gleichmäßige Saugfähigkeit und ein schönes Filzbild zu haben. Aber schau dir doch einfach mal die Tippclips an, die wir bei uns auf unserem YouTube-Kanal haben oder auch auf der Man in White-Seite. Da ist diese zweilagige Verarbeitung gut gezeigt.
Und jetzt kommt tatsächlich, und du hast ja gesagt, ich soll keine Überleitungen zwischen den Fragen herstellen, weil man ja unter Umständen ein bisschen schneiden muss. Wir haben ja sehr viele Fragen auf der Liste stehen und wir vielleicht nicht alle reinbekommen, aber ich muss die Überleitung jetzt machen. Es geht jetzt wieder ums Thema Rotkalk und der Jörg Falk aus Spangenberg wünscht sich einen Podcast über Rotkalk und Glätten. Können wir ihm das erfüllen, Bernd?
Ich nehme es mal auf meine Liste gerne mit drauf und da kann sich der Jörg Falk mal überraschen lassen.
Jörg, bleib am Newsletter, bleib an unserem Man in White Kanal, Facebook und Instagram. Wenn soweit ist, du erfährst es dort als Erster. Dann kommen wir ins fränkische Gunzenhausen zu Man in White Pascal Müller, der fragt, welche Grundierungen werden für welche Einsatzgebiete hergenommen?
Das ist natürlich eine relativ weite Spanne. Wenn man viel über oder mehr über Grundierungen wissen will, kann ich so ein bisschen auf unsere Webinare verweisen. Da mache ich eine Stunde nur ein Webinar über das Thema Untergrundvorbehandlung, Grundierung. Ganz grob kann man sagen, es gibt Aufbrennsperren, es gibt Tiefengründe und es gibt Haftbrücken. Aufbrennsperren nehme ich immer dann, wenn der Untergrund zu stark saugt. Einen tiefen Grund nehme ich, wenn ich die Oberfläche leicht verfestigen will, auch zum Beispiel im Trockenbau, wenn ich eine Fuge gespachtelt habe. In dem Übergang ist dann der Gips immer recht weich, der muss dann verfestigt werden oder bei einem alten Anstrich. Und eine Haftbrücke brauche ich, wenn ich den Untergrund irgendwo vorbereite, damit ein Putz drauf hält, wie zum Beispiel Bettokontakt. Das sind so die wichtigsten drei Arten. Aufbrennsperre heißt bei uns Aufbrennsperre. Tiefengrund ist bei uns der Grundoltiefengrund und die Haftbrücke, Bettokontakt habe ich schon erwähnt. Und ansonsten gibt es noch Absperrgrundierung und weitere Spezialgrundierungen. Aber im Zweifelsfall entweder in unserem Lieferprogramm ist eine schöne Übersicht mit drin, kann man das mit rausschauen oder einfach mal bei dem Webinar mit teilnehmen.
Und natürlich auf der Man in White Website, dort gibt es auch im Bereich Produktwissen ein paar Informationen zum Thema Grundieren. Bernd Stinner aus Morsbach fragt, wo gehört das Gewebe hin? In den Unter- oder in den Oberputz?
Ein Gewebe bei einem Grundputz setze ich immer da ein, wo es am besten wirkt. Und man geht heute davon immer weiter weg, in den Unterputz ein Gewebe einzulegen, weil die modernen Unterputze, auch wie unser Superlup, so, ich sag mal, luftdicht sind und vom Gefüge zusammen halt so, dass das Gewebe gar nicht richtig dort greifen kann. Aus dem Grund wird auf einen Unterputz häufig eine Gewebearmierung obendrauf gesetzt, in die das Gewebe eingebettet wird und dann kommt ein Oberputz obendrauf. So hat man eine optimale Rissgewährleistung.
Eine weitere Frage zum Thema Untergrundgrund in dem Bereich kommt von Thomas Bayerl aus Thun. Er fragt, welchen Grundputz, Bernd, nehme ich für ein altes Backsteinhaus?
Wenn das noch nicht verputzt ist, sondern wirklich die Ziegelsteine mit da sind, dann habe ich zwischen Stein und Fugen sehr unterschiedliche Saugfähigkeit. Dort empfehlen wir, mit einem Zementvorspritzer zu arbeiten, also sprich gar keine Grundierung, die ich da auftrage, sondern durch einen Zementspritzputz vorher erstmal eine gleichmäßige Haftung oder Saugfähigkeit zu schaffen oder unseren neuen Unterputz, den Gigamit, der ist auch für solche Untergründe geeignet, aber zu dem kommen wir später noch.
Zu dem komme ich gleich. Wieso ist der denn weiß? Um eine Frage zu überspringen, fragt Marcel Idrisow aus Höxter.
Ja, der Gigamit hat keinen normalen Grauzement mit drin, der ihn so grau machen würde wie ein Grundputz. Es ist ein Grundputz, der auch gleichzeitig ein Armierungsputz ist. Und um diese Höherwertigkeit auch mit darzustellen, ist dort als Zuschlag unter anderem ein Weißzement mit drin.
Der gleiche Man in White, Marcel Idrisow aus Höxter, hat uns noch eine Frage hinterlassen. Und die geht in Richtung Superlup, wo er fragt, warum wird er nicht mehr gewährleistet?
Ja, ich hatte gerade bei dem Gewebeeinlage gesagt, normalerweise haben wir Superlup in der Empfehlung, wie es auch über die verschiedenen Verbände empfohlen wird, dass auf den Superlup nochmal eine Gewebearmierung obendrauf kommt, um optimale Sicherheit zu bekommen. Mit dem Knauf Gigamit haben wir den Unterputz und die Armierung in einer Lage. Das heißt, der Superlup ist sicher, aber der Gigamit schafft dasselbe mit nur einer Putzlage. Und so kann man mit einem höherwertigen Material an Arbeitszeit einsparen.
Thomas Wandler aus dem schönen Rödelsee hier gleich um die Ecke von Iphofen fragt, warum ist der Knauf Gigamit und auch der Sockel Gigamit nicht rabotierbar?
Das hat was mit der Verarbeitung zu tun. In den Gigamit wird ja direkt das Gewebe mit eingelegt und das soll relativ oberflächennah sein. Und wenn ich jetzt am nächsten Tag rabotiere, sprich die Oberfläche abreibe, kann es passieren, dass ich die Oberfläche beschädige und damit das Gewebe beschädige. Was durchaus machbar ist und auch von vielen jetzt schon praktiziert wird, die bringen den Gigamit auch zweilagig auf. Das heißt einmal vorspritzen, Gewebe einbetten und dann nach einem Anziehen noch ein zweites Mal leicht oben drüber. Dann kann ich, ähnlich wie ich es beim Superlup mache, den auch, nachdem er etwas angezogen hat, auch obendrauf abschaben, auch Unebenheiten ein bisschen begradigen, nicht direkt rabotieren, das muss ich nicht, aber dort mit der Haarlatte oder Trapezlatte dann so ein bisschen angleichen. Ist auch beim Gigamit möglich.
Lukas Prell aus Altenhofen fragt, und die Frage ist tatsächlich berechtigt, warum hat der Soggl Gigamit keinen Feuchteschutz integriert? Er wäre ja an sich das absolute Killerprodukt, wenn diese Eigenschaft noch verfügbar wäre.
Wir haben ja so ein ähnliches Produkt wie mit unserem Soggl SM Pro, wo wir den Feuchteschutz integriert haben. Da kommt wahrscheinlich auch die Frage her. Es hat einen ganz einfacher Grund. Dieser Feuchteschutz ist nicht ganz billig. Wenn ich ein Haus habe mit einem zurückgesetzten Soggl, kann ich den Soggl ausbilden, indem ich das Haus normal verputze und im Soggl-Bereich anstelle des Soggl-Gigamits unseren Soggl SM Pro verwende. Den kann ich in 8 mm Schichtstärke aufbringen, habe damit meinen Rücksprung und habe meinen Feuchteschutz drin. Will ich mit der gleichen Schichtstärke nach unten in den Soggl reingehen, dafür haben wir unseren Soggl-Gigamit empfohlen oder entwickelt. Wenn wir jetzt aber den ausrüsten würden, dass er ja einen Feuchteschutz mit integriert hat, müssten wir nicht nur für 7 mm, sondern für 15 mm da ein Abdichtungsmittel mit reintun. Und das würde ihn ganz einfach schlichtweg zu teuer machen.
Aus Düren hat uns die Frage von Daniel Slendak erreicht. Er fragt, und jetzt kommen wir weg vom Soggl in die Richtung der Fassade. Was kann man alles mit dem SM 700 Pro noch machen?
Ja, außer armieren oder als Soggl SM Pro im Soggl-Bereich einsetzen, natürlich renovieren, Fassaden überziehen. Wir können gestalten, wir können Besenstrichtechniken, Betonoptiken, auch glatte Oberflächen mitmachen oder relativ glatte Oberflächen, gefilzte Flächen. Das ist einfach Universalprodukt. Auch hier auf unserer Main & White Seite und bei den Tippclips haben wir mal so verschiedene Oberflächen mit dargestellt, die alle mit dem SM 700 machbar sind. Ob für den Handwerker oder Fachunternehmer oder auch für den Händler das Universalprodukt bis hin zu, ja, ich habe da einen Ausbruch und muss da ein bisschen was reparieren. Das Material ist super standfest durch den Faseranteil. Es ist auch in unterschiedlichen Schichtstärken auftragbar, ohne dass es große Schwundrisse gibt. Und von daher überraschen Sie uns am besten mit noch irgendwelchen Ideen.
Wir nehmen auch solche Fotos natürlich im Rahmen unserer Aktionen bei Main & White gerne an. Und nicht umsonst heißt der SM 700 Pro ja auch bei uns in der Kommunikation der Alleskönner. Mhm. Bernhard Oppelt aus Rauen-Ebrach fragt, kann man Knauf Sanierputz mit SM 700 überziehen?
Gute Frage. Ein Sanierputz ist ja da, wenn Feuchtigkeit im Untergrund ist und die noch rausgehen muss. Unser SM 700 bzw. SM 700 Pro ist so ein diffusionsoffenes Material, ein mineralisches, dass es auch ohne weiteres auf den Sanierputz aufgebracht werden kann.
Nadine Katzmann aus Oberelsbach schickt uns die Frage, übrigens auch mal ein Women in White. An der Stelle muss ich tatsächlich auch mal sagen, ein Gruß geht raus an alle Women in White. Mittlerweile haben wir über 200 Damen bei uns in der Profi-Community. Aber auch die haben natürlich die ein oder andere Frage. Sie fragt, kann man nicht ein Silo erstellen, in dem auch SM 700 Pro durchgeht? Ich vermute, das liegt am Fasergehalt, dass die Rieselfähigkeit des Produkts nicht so optimal ist.
Das ist ganz einfach so. Durch den hohen Faseranteil, den wir auch auf keinen Fall reduzieren wollen, ist es leider nicht möglich, das Material im Silo zu transportieren.
Aus Weil im Schönbuch schreibt uns der Simo Divkovic die Frage, Soggl SM Pro im Soggl-Bereich filzen oder Soggl dicht aufziehen? Was ist besser? Kommt wahrscheinlich auf die Perspektive an.
Ja, Soggldicht, wie der Name schon sagt, ist ein Material wirklich zum Abdichten. Mit dem kann ich auch ein Bauwerk komplett abdichten. Also das ist wirklich der Gummistiefel für den Soggl. Wenn es darum geht, einen normalen Feuchteschutz zu machen, der in 99,9% der Fälle ausreicht, würde ich immer den Soggl SM Pro im Soggl-Bereich empfehlen, weil ich dort auch den großen Vorteil habe, egal wie hoch das Gelände hinterher angefüllt wird, ich habe immer einen dichten Anschluss.
Und man ist, glaube ich, auch frei in der Wahl. Ne?
Man ist frei in der Wahl der Höhe, genau. Ja.
Eine ganz bodenständige Frage schickt uns Julian Grössler aus Karlburg. Darf man den Soggl SM Pro nur mit Punktwulz, also den Soggl SM Pro mit Punktwulz auf die Dämmplatten aufbringen, im Soggl verkleben oder auch mit, wie er schreibt, Batzen?
Ja, man sieht es von den Rohbauern manchmal ganz gerne, dass da nur so Batzenkleber aufgebracht wird, aber der Soggl SM Pro ist wie eine Dämmplatte in der Fassade immer im Punktwulstverfahren mit aufzubringen, um eine saubere Verklebung im Untergrund zu gewährleisten.
Warum, Bernd, haftet der Soggl SM Pro auf Bitumen, fragt Michael Ewald aus Mechernich.
Ja, der Zusatz, der hier mit drin ist, um die Dichtigkeit zu bekommen, ist quasi ein Kunstharz, was hier mit eingebaut ist, was so gute Klebkraft hat, dass es auch auf Bitumenuntergründen mithält. Das heißt, ich kann es auch auf einem Schwarzanstrich, auf einer Bitumen-Dickbeschichtung ohne Haftbrücke als Kleber einsetzen.
Zum Filzen vom Sockel SM Pro fragt Jürgen Ulrich aus Altenbuch, Sockel SM Pro Filzen bei einmaligem Auftrag sinnvoll oder nicht?
Sockel SM Pro lässt sich wunderbar filzen. Da haben wir einen großen Schwerpunkt bei der Entwicklung mit drauf gelegt, dass er auch wirklich filzbar ist. Grundsätzlich würde ich aber so eine gefilzte Oberfläche immer mit der zweiten Lage machen, weil er dann gleichmäßiger anzieht und ich ein schöneres Filzbild hinbekomme.
Kann man denn auch den Presto One im Sockelbereich einsetzen, fragt Jaroslav Skibitz aus Delfeld.
Presto One ist ja ein Einlagenkratzputz, den wir mit im Programm haben. Und Kratzputze sind nicht für den Sockelbereich geeignet. Das heißt, man sieht manchmal Schäden an Sockeln, wo ein Kratzputz zu sehr runtergeführt wurde. Wir empfehlen in den Bereichen immer einen Sockel mit auszubilden. Und da geht halt ein Presto One oder auch unser Mark 3 als Kratzputz nicht.
Eine Frage von Thomas Bayerl aus Thum. Er fragt im Bereich Dämmung, welche Dämmung ist für ein Haus von 150 Jahren möglich und machbar? Und gibt uns auch gleich ein paar technische Daten mit. Und zwar die Wandstärke des ersten Geschosses beträgt 70 cm, Dachgeschoss und Giebel 30 cm. Ich vermute bei Denkmalschutz schon mal keine Außendämmung, oder?
Das ist eine gute Frage, ob so ein Haus auch immer mit Denkmalschutz besehen ist. Ich selber wohne in einem 500 Jahre alten Haus, wo kein Denkmalschutz drauf ist. Grundsätzlich ist es so, wie viel man braucht nach Gebäudeenergiegesetz, lässt sich anhand des Steines der Dicke natürlich berechnen. Auch das ist eine Leistung, die unser TAS mit anbietet, hier auch eine genaue Dämmstärke mit anzubieten oder rauszurechnen. Bei einem Naturstein macht das keinen großen Unterschied, ob der 30 oder 70 Zentimeter dick ist, der dämmt so schlecht. Da ist eine Dämmung immer sinnvoll. Ich würde immer eine diffusionsoffene Dämmung bei einem Naturstein empfehlen, Mineralwolle in dem Fall, in der Stärke, die man braucht, um einen aktuellen U-Wert zu erreichen.
Du hast den TAS erwähnt an der Stelle. Viele von euch Man in White kennen den TAS unter Umständen. Unser technischer Auskunftsservice auch in der Knauf direkt bekannt. Das sind ja unsere Experten, die euch am Telefon auch entsprechend beraten. Den Kontakt zum TAS findet ihr im Bereich Kontakt und Service auf der Man in White Website. Wenn ihr den nicht eh oder der ein oder andere den eh in seinem Telefonbuch schon eingespeichert hat. Wie sieht's mit Kratzputz auf Dämmung aus, fragt Ursel Falk aus Spangenberg.
Ja, Kratzputz auf Dämmung wird in Nordrhein-Westfalen noch sehr viel gemacht, ist dort eine gängige Lösung. In den anderen Bereichen in Deutschland hat sich so ein bisschen ergeben, dass die Kratzputzverarbeiter noch da sind. Aber auf Dämmung können wir Kratzputz aufbringen, wir können Klinker auf Dämmung machen, wir können sogar Naturstein auf Dämmung aufbringen, bis zu 100 Kilogramm Gesamtgewicht auf den Quadratmeter ist nicht nur machbar, sondern auch zugelassen bei uns. Also da gibt's eine breite Auswahl.
Also harte Beläge gibt's nicht nur für die eigenen Zähne, sondern auch für die Fassade.
Genau.
Alex Neumeier aus Lauterburg fragt, gibt es Alternativen zum üblichen Dämmstoff wie Mineralwolle und EPS?
Ja, die gibt es. Es gibt einige. Wir haben mit unserem System Warmwand Slim zum Beispiel die Möglichkeit, mit einem Phenolharz oder von mir noch ein bisschen beliebter Polyurethan hochdämmendes Material auf die Fassade mit aufzubringen. Sogar mit guten Abzugswerten, also dass man keine zusätzliche Dübelung braucht bei einem tragfähigen Untergrund. Und da das Material so gut dämmt, kann man auch ein paar Zentimeter Dämmstoff mit einsparen. Und sehr breit verbreitet, gerade im Holzständerbaubereich, sind die ganzen Holzweichfaserplatten, wo wir auch einiges an Zulassungen mit haben.
An der Stelle auch ein Hinweis mit in unserer Broschüre, clevere Fassaden, Fassadendämmung mit Knauf, findet ihr eine Übersicht über unsere Warmwandsysteme mit den entsprechenden Dämmstoffen und auch eine Einordnung bezüglich des Mehrwerts oder der besonderen Leistungsfähigkeit und Funktion, die die einzelnen Systeme bieten. Schaut mal rein. Welche Außendämmung ist gefragter? Das ist jetzt natürlich tatsächlich eine Frage, die in Richtung Markt und Absatz geht. Polystyrol oder Mineralwolle? Die Frage ist natürlich auch, was ist gefragt? Ist es Abverkauf oder ist es die momentane Nachfrage draußen?
Gut, wir kriegen immer die Statistiken vom Fachverband, die dementsprechend das auswerten. Im letzten Jahr war es so, dass Marktanteil bei EPS, bei allen Wärmedämmverbundsystemen bei ungefähr 60% lag. Bei den Mineralwolleanteilen jetzt ungefähr bei 30%. Das hat sich wirklich etwas verschoben in den letzten Jahren zugunsten der Mineralwolle. Und die restlichen Prozentpunkte, die verteilen sich dann auf Holzweichfaser und Polyurethan oder sonstige Dämmstoffe.
Ich denke, das war jetzt doch eine sehr konkrete Antwort für Arnold Josef Bürskens aus Wassenberg, der uns diese Frage geschickt hat. Stefan Eisele aus Ebenweiler fragt, welches System eignet sich am besten, bestehende Dämmungen zu sanieren und warum? Geht es da ums Thema Aufdopplung oder was ist da die Lösung?
Ich denke mal, das ist wirklich die beste Art, eine Wärmedämmung zu sanieren. Es wird ja immer von darüber gesprochen, was mache ich mit einer alten Wärmedämmung, wenn ich das Haus sanieren will oder mir die nicht mehr ausreicht. Das Beste ist drauflassen und eine neue drüber machen in der aktuellen Dämmstärke. Das geht sowohl bei alten Styropordämmungen als auch bei alten Mineralwolledämmungen. Wir haben für alle Systeme eine Zulassung. Und wenn ich ein Haus habe, was vor 25, 30 Jahren gebaut wurde und 5 cm Dämmung drauf habe, spielt da überhaupt nichts dagegen oder spricht da nichts dagegen, da jetzt 10, 12 cm mit demselben Dämmstoff nochmal oben drauf zu bringen. Damit habe ich die alte Fläche saniert, habe aktuellen Stand, was den Dämmwert betrifft, kann alle Anschlüsse dementsprechend mit neu machen und das Ganze auch bei den Systemen mit Zulassung. Die Zulassung gibt es sowohl für Polystyrol als auch für Mineralwolle. Ich bleibe dann auch in der Brandklasse gleich. Das wäre jetzt der Grund, warum was. Also mit demselben System weitermachen, was unten drunter ist. Wir haben einen speziellen Kleber für das System, damit das auch wirklich klebt. Unser Duo-Kleber, der damit eingesetzt wird. Und es kommt immer häufiger zum Einsatz. So.
Und wenn wir jetzt Stefan tatsächlich auf ein Knaufsystem hinweisen wollten, wäre das vermutlich das System Warmann Duo?
Genau, das Warmann Duo.
Gut zu merken. Wie überdämme ich Metallvorbau-Rollladenkästen? Fragt Tobias Erhard aus Neuler.
Das kommt so ein bisschen auf den Kasten drauf an. Da wird es auch fast schwierig, das jetzt in kurzer Zeit zu beantworten. Aber wir haben mehrere Möglichkeiten. Die eine ist, man baut sich eine Konstruktion, zum Beispiel mit unserer Aquapanel-Putzträgerplatte, die man in die Dämmung mit integriert und dann einen tragfähigen Untergrund hat, auf dem man entweder eine Dämmung klebt oder direkt die Armierung mit draufsetzt. Die schönere Lösung ist natürlich, das Ganze schon ein bisschen in der Planung zu berücksichtigen und mit unserem Perfex-Fenster-Komplettsystem den Jalousiekasten schon in die Dämmung mit zu integrieren. Aber dann ist es natürlich schwierig für den Fachunternehmer, wenn das Ding schon an der Wand dran ist. Das muss der Planer vorher schon berücksichtigen. Aber da haben wir in unseren Detailblättern verschiedene Zeichnungen und Details ausgearbeitet. Unter www.knauf.de finden sich die verschiedenen Detailblätter zu den Systemen. Da sind diese ganzen Details auch nochmal beschrieben.
Wir bleiben im WDVS-Bereich und kommen zu einer Frage aus Moorbach von Lukas Görg, der fragt, wie werden Keilplatten unter der Fensterbank eingesetzt?
Keilplatten unter der Fensterbank brauche ich, um keine Wärmebrücke zu haben oder für eine zweite Dichtebene, um einen ordentlichen Wasserablauf zu kriegen. Ich denke mal, die Frage zielt so ein bisschen darauf hin, was mache ich, wenn die Fensterbank schon dran ist und ich muss da eine Keilplatte drunter setzen? Dann hilft nur eins, Fensterbank wegschrauben und drunter die Keilplatte hinzusetzen, dann die Fensterbank wieder hinschrauben und das als Regiearbeiten aufzuzeichnen, weil sonst wäre es Arbeit von dem Fensterbauer, das zu machen. Ansonsten, wenn man es rechtzeitig machen kann, auch wieder eine Möglichkeit mit unserem Perfex-System. Dort gibt es fertige Keilplatten und die werden gesetzt, bevor die Fensterbank drin ist und geben im richtigen Anschluss dann eine wasserdichte Ebene, wo es dann auch nicht mehr so schlimm ist, wenn die Fensterbank nicht ganz dicht ist, weil es dann über die Keilplatte ablaufen kann.
Ich denke, sehr gut passt auch die Frage von Lukas Kirschmer aus Blaubeuren. Der fragt, und wahrscheinlich gibt es da ein Wort als Antwort, der optimale Fensteranschluss beim WDVS?
Perfex wäre der eine Möglichkeit oder halt die passende Anputzleiste. Das hilft da immer hier einen sauberen Anschluss zu geben. Auch da haben wir unsere Tippclips, wo so eine Verarbeitung von der Anputzleiste mal gezeigt ist.
Benjamin Thiel aus Trier hat uns die Frage geschickt, Bernd, bei einem Kratzputz im WDVS-Leibungen eher mit fertigen Leibungsplatten oder mit Kratzputz ausführen?
Es kommt ein bisschen auf die Tiefe der Laibung an. Ich persönlich würde es immer mit fertigen Laibungsplatten ausführen, weil unsere Perfex-Laibungsplatte muss nur gestrichen werden. Ich muss dann in der Laibung nicht kratzen und verkippel dann eventuell meinen Igel, mein Werkzeug. Einfach rausgestrichen und fertig ist die Laibung. Habe ich unheimlich viel Zeit gespart. Wenn ich eine tiefe Laibung habe, dann könnte ich die auch rauskratzen. Aber ehrlich gesagt, ich nehme lieber die fertige Laibungsplatte. Aber persönliche Meinung.
Jetzt kommen wir zu einer Frage, wo es vermutlich nicht nach den persönlichen Vorlieben geht. Denn Michael Heinrich aus Namborn fragt, ab wie viel Meter Höhe muss ein Neubau gedübelt werden? Er meint sicherlich die Dämmplatten.
Die Verdübelung ist höhenunabhängig. Es gibt nur einen Punkt, wo es auf ein bisschen auf die Höhe drauf ankommt. Das ist bei den Mineralwoll-Lamellenplatten. Die sind normalerweise auf einem tragfähigen Untergrund nicht zu dübeln, es sei denn, jetzt wird's technisch, die Windlast steigt über 1,5 Newton pro Quadratmeter. Das heißt, man ist in einem gewissen Windbereich oder hat eine Höhe so, gehen wir mal an die 25 Meter Grenze, überschritten. Ansonsten, wenn ich einen tragfähigen Untergrund habe, muss ich eine Minerallamelle, eine Styropor- oder auch Polyurethanplatte nicht dübeln. Alle anderen Platten muss ich dübeln und dann auch dementsprechend die Dübelanzahl berechnen.
Thorsten, und ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus, Man in White, Thorsten Zwickler aus Göttingen hat die Frage geschickt, kann man Armierungsgewebe auch quer einlegen?
Das ist eine sehr gute Frage und es ist der Weg der Zukunft. Früher hat man das Armiergewebe senkrecht so am Haus runter eingelegt mit dem 1 Meter breiten Armiergewebe und jetzt wird viel mehr Armierungsmörtel mit der Maschine aufgespritzt. Und das macht man horizontal, damit man nicht immer den Schlauch über die Gewebe, über die Lagen mit hoch und runter legen kann. Klar kann man es auch quer einlegen. Deswegen haben wir sogar das 1,10 Meter breite Gewebe, weil sich das auf einer Gerüsthöhe viel schöner einlegen lässt. Zwei Bahnen ist genau eine Gerüsthöhe als mit dem Metergewebe. Und ja, unser Ziel ist es, komplett auf das 1,10 Meter Gewebe umzusteigen, weil ja immer mehr Leute auch horizontales Gewebe einbilden.
Jetzt kommt auch wieder ein kleiner versteckter Wunsch oder ich sage mal die Frage nach, wo finde ich mehr Informationen, könnt ihr uns mehr sagen zum Thema? Ist nicht jetzt nicht eine spezifische Frage, sondern der Florian Bier aus Freisen fragt, kann man mehr in das Thema WDVS-System von Knauf eingehen und da Fragen dazu stellen? Die Möglichkeit wäre natürlich im Rahmen dieser Aktion gewesen, aber ein Stück weit steckt natürlich auch dahinter, haben wir zum Beispiel einen Podcast zum Thema WDVS oder Unterlagen, besondere Informationen zum Thema WDVS, wo Florian seine Antworten finden kann?
Was wir immer wieder haben, sind unsere Webinare, bei denen man sich kostenfrei anmelden kann. Die dauern so ungefähr eine Stunde. Jeder hat dort die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sollte man sich angemeldet haben und trotzdem nicht teilnehmen können, dann kriegt man wenigstens die Aufzeichnung, um sich's nochmal anzuschauen. Dann wird's halt mit Fragen stellen ein bisschen schwierig. Aber wenn man live dabei ist bei unseren Webinaren, da versuchen wir jede Frage zu beantworten.
Das heißt, wenn sich Florian bei einem Webinar anmeldet, bekommt er nachher eine E-Mail geschickt oder wie wird er informiert?
Er bekommt eine E-Mail einen Tag später oder 24 Stunden später mit dem Link zu dem Video und kann sich das Video anschauen.
Ah, okay. Christian Dudek, Bernd aus Altenahr, fragt, kann der Putz SB 260 Pro, ist ja eines der neueren Produkte, die wir anbieten, wie ein Spritzputz an der Wand aufgetragen werden, nur mit der Maschine ohne zusätzliches Strukturieren?
Das geht nicht nur mit dem SP 260 Pro, den wir ja jetzt gerade neu formuliert haben, dass er ein bisschen leichter zu verarbeiten ist. Man muss nur ein paar Dinge berücksichtigen. Das erste ist, gespritzter Putz wirkt immer gröber. Das heißt, wenn ich eine 3 mm Struktur haben will, reicht's, wenn ich einen 2 mm Putz aufspritze, weil er stärker raussticht. Auch die Verschmutzungsneigung ist ein bisschen größer. Und die Schwierigkeit ist, dass das Gerüst auch immer in dem Abstand stehen muss, dass ich das auch über die Gerüstlagen so gespritzt bekomme, dass ich dort keine Ansätze sehe. Ich kenne den einen oder anderen Fachunternehmer, die können das, dann macht das auch immer derselbe und die stellen das auch sauber hin. Es ist nichts, was ich grundsätzlich empfehle, aber theoretisch ist es machbar.
Nadja Mende aus Baden fragt sehr allgemein, was für Sorten Putz gibt es alles? Kann man da eine Art Schubladensystem für Nadja aufmachen, in die sie die einzelnen Produkte einordnen kann?
Oh, das wäre jetzt eine weite Antwort. Grundputz, Oberputz, Kalkzementputz, Gipsputz, Lehmputz, Armierputz. Dort anzufangen und aufzuhören ist schwierig. Auch hier verweise ich gerne auf unsere Webinare Grundlage Innenputz, Grundlage Außenputz. 2x1 Stunde, da hat man einen guten Überblick, was es alles gibt.
Und ich denke, Nadja, auch in unserem Knauf-Lieferprogramm Putz und Fassade, das auch im Februar voraussichtlich wieder neu erscheinen wird, das man bei unseren Knauf-Beratern und auch im Handel bekommen kann, gibt es da schon allein von den Registern und von den Kapiteln auch eine ganz gute Übersicht und Einordnung. Gibt es Knauf-Spachtelmasse für Spachteltechnik, fragt Boris Divkovic aus Schöneich.
Ja, wenn hier mit der Spachteltechnik so diese Marmorierungstechniken gemeint sind, die dort üblicherweise so versehen werden, da haben wir nichts. Aber wir haben zum Beispiel auch solche Techniken mit unserem Multifinish schon gemacht. Auch das ist machbar. Wir liefern den halt nicht farbig aus. Da muss man selber ein bisschen mit Abtönkonzentraten arbeiten. Ansonsten ist das ein Bereich, den wir ausnahmsweise mal nicht bedienen.
Zum Thema Einfärben stellt uns Jörg Glaser aus Auenwald die Frage, wie läuft das mit dem Einfärben von Trockenputzen bzw. Sackware? Reibt sich die Farbe beim Filzen da nicht raus? Wird das nicht fleckig? Ich meine Putz wie SM700 Pro zum Beispiel.
Ja, der Jörg hat sich seine Antwort schon fast selber gegeben. Die Farbe sind Trockenpigmente, die hier reingerührt werden. Und ja, es besteht die Gefahr beim Filzen, dass sich die Farbe weniger rauswäscht, aber so Kalkanteile und so weiter mit rauskommen. Deswegen empfehlen wir immer bei gefilzten Oberflächen nochmal einen Egalisierungsanstrich aufzubringen, um hier eine Gleichmäßigkeit in der Farbe zu bekommen.
Das heißt, eingefärbter Putz immer nochmal streichen.
Ja.
Mohammed Kandamar aus Baesweiler oder Baesweiler, man entschuldige mich, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, fragt, warum würde nicht ein Scheibenputz, Kratzputz produziert, der einfacher in der Sommerzeit aufzutragen ist? Wenn nicht, was ist der Grund?
Ja, wir sind bei den Putzen immer so ein bisschen im Zwiespalt. Im Winter soll er schnell genug fest werden, damit ein frühkommender Regen ihn nicht abwäscht. Im Sommer muss aber lang genug offen sein, damit man ihn auch, wenn es warm ist, noch gut verarbeiten kann an der Fassade. Wir haben uns eher so ein bisschen darauf geeinigt in der Herstellung, dass wir im Sommer eine längere offene Zeit haben. Allerdings, wenn wir heute einen Putz produzieren und zum Händler ausliefern, kann das natürlich auch sein, dass der erst im Herbst oder im Winter an den Kunden mit rausgeht. Das heißt, es ist da ein bisschen schwierig bei den Oberputzen jetzt einen saisonalen Putz zu machen. Grundsätzlich versuchen wir aber hier einen guten Mittelweg zu gehen, der eine lang genug offene Zeit im Sommer gibt. Und ansonsten gilt auch hier der Tipp, wenn es mal wirklich warm ist, immer so arbeiten, dass einem die Sonne hinterherläuft. Also sprich anfangen auf der Ostseite, bevor die Sonne aufgegangen ist, dann auf die Südseite, dann auf die Westseite, dann auf die Nordseite. Dann hat man immer im Schatten und keine aufgeheizte Fläche, also noch eine kühle Fläche, auf der man putzt. Und hinterher, wenn die Sonne draufkommt, dann bin ich fertig.
An der Stelle vielleicht tatsächlich eine Ergänzung von mir. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Kollegen aus der Forschung und Entwicklung und ich denke, auch da kommt der internationale Ansatz von Knauf auch dem deutschen Markt zugute. Da ist es durchaus so, dass man Putze anbietet in Bereichen der Welt, in denen das ganze Jahr Sommer ist und in denen man in der Fassade immer mit Hitze und direkter Einstrahlung zu kämpfen hat. Und da ist natürlich auch der Wissensaustausch und der Transfer in Märkte. Und ich sage mal, bei uns wird das Thema ja auch immer wichtiger, dadurch, dass solche Extremwetterlagen und lange Trocken- und Hitzeperioden ja auch durchaus häufiger sind, dass dieser Transfer ja durchaus auch stattfindet. Und im Rahmen der Möglichkeiten, wie du auch ja erwähnt hast, man muss natürlich ein gewisses Spektrum abdecken, denn es wird ja auch wieder kalt und kühler und man weiß nicht, wann wird der Putz verarbeitet, dann da zum Tragen kommt. Karl Kirschmer aus Blaubeuren fragt, ist die Mineralaktiv-Fassadenfarbe auch auf dem SP 260 Pro geeignet?
Auch eine gute Frage, weil unser Mineralaktivsystem, was wir gegen Algen und Pilze ohne Biozide ja einsetzen, relativ neu, ist ein System mit einer Farbe zusammen, die besondere Eigenschaften hat, wie zum Beispiel Bestandteile, die Infrarotlicht absorbieren und damit eine trockene Oberfläche schaffen. Es ist auch auf jeden anderen Putz geeignet, diese Farbe mit einzusetzen. Allerdings hat man dann nicht das komplette Spektrum, als wenn man das System mit dem Unterputz einsetzen würde. Tausche ich also den Unterputz, also sprich den Oberputz, in dem Fall aus mit dem SP 260 Pro anstelle des Mineralaktivputzes, habe ich die Wasseraufnahme nicht ganz so gut geregelt, wie es im System wäre. Aber machbar ist es und schon eine gute Möglichkeit einer Egalisation hier drauf.
Also nicht schlecht, aber am besten im System.
Ja.
Gibt es eine Alternative zum Egalisationsanstrich, fragt uns Lukas Metz aus Naumburg.
Ja, Egalisationsanstrich soll ja erstmal nur den Farbton egalisieren, sprich mit einem Anstrich hier dafür sorgen, dass die Fassade gleichmäßig aussieht. Für uns oder bei uns ist das unsere Silikonharz-Egalisationsfarbe. Ich kann auch jede andere Farbe nehmen, um den Farbton zu egalisieren. Dann sollte ich aber wirklich einen Anstrich aufbringen, weil nur die Silikonharz-EG-Farbe ist auf den einmaligen Anstrich hiermit optimiert. Andere Farben sollten mit einem zweimaligen Anstrich aufgebracht werden.
Also auch bei der Egalisation ist nicht alles egal.
Ja.
So, dann sind wir bei Alexander Fischer aus Meisenheim, der fragt, sollten mineralische Innenputze gestrichen werden?
Auch hier gilt, wenn sie farbig sind, sowieso, um eine Gleichmäßigkeit mit reinzubringen. Einen anderen Vorteil hat es immer, wenn man einen Filzputz zum Beispiel im Innenbereich noch zusätzlich streicht. Ich habe nicht ganz so die Gefahr, wenn ich mit ein bisschen zu viel Feuchtigkeit gefilzt habe, dass mir dann die Sandkörner auf den Boden rieseln oder die Filzkörner, sondern ich habe das Ganze nochmal ein bisschen gebunden.
Aus Göttingen schreibt uns Roland Trockenbrot die Frage, was muss man beachten, wenn man dunkle Scheibenputze auf WDVS oder Unterputz aufzieht?
Ja, es gibt gewisse Einschränkungen vom Farbton, sowohl auf Wärmedämmung als auch auf Grundputzen, dadurch, dass sich dunkle Farben einfach ja viel schneller aufheizen oder stärker aufheizen, wenn die Sonne drauf scheint. Das wird über den sogenannten Hellbezugswert gemessen. Die unterste Grenze ist hier bei Wärmedämmverbundsystemen 20 und bei normalen Grundputzen 30. Also unter diesem Hellbezugswert dunklere Farbtöne kann ich nicht einfach so verwenden. Bei Grundputzen setze ich dann zusätzliches Gewebe vielleicht noch mit ein. Oder ich nehme eine ganz andere Variante. Ich ziehe einen weißen Oberputz auf und streich mindestens zweimal mit unserer Fassadol TSR den gewünschten Farbton. Diese Farbe arbeitet genau anders wie unsere Mineralaktivfarbe. Die ja reflektiert die Infrarotstrahlen bzw. nimmt die nicht auf und dadurch heizt sich die Fassade weniger auf. Und so können wir auch beim Wärmedämmverbundsystem Hellbezugswerte ja bis zum Tiefschwarz, also ein Hellbezugswert 5 ist so das Dunkelste, was man machen kann, ohne zusätzliche Maßnahmen machen. Muss man halt diese zwei Anstriche mit einkalkulieren.
Wo finden denn die Man in White draußen bei uns Informationen zum Thema Farben, Hellbezugswerte, auch Machbarkeit von Farben im Zusammenhang mit Putzen? Man kann das vermutlich nicht jede Farbe mit jedem Putz verarbeiten, oder?
Ja, es ist nicht alles machbar, alle Farben mit allen Produkten. Das muss natürlich aufeinander abgestimmt sein. Wir haben da unser Farbcenter unter www.knauf.de. Dort findet sich ein Abgriff Tools und Downloads. Da ist unser Farbcenter, was so in der Art fast einmalig ist auf dem deutschen Markt, möchte ich sagen. Man gibt seinen Farbton ein. Das muss noch nicht mal ein Knauf-Farbton sein, sondern egal was, ob Nummer oder Name, und kriegt dann angezeigt, welcher Farbton oder welches Produkt ist mit diesem Farbton machbar, welchen Hellbezugswert hat der Farbton, wenn der noch nicht ausrezeptiert ist, welcher ja, Knauf-Farbton ist denn ähnlich von der Anmutung her, und sieht dann sogar die Preisgruppe von dem Produkt.
Das heißt, alles machbar?
Alles machbar.
Das hört man gern und das hören sicherlich auch unsere Man in White gern. Ja, Bernd, an der Stelle herzlichen Dank. Mein Fragesäckchen, meine Frageliste ist quasi durchgearbeitet. Wir konnten sicherlich nicht alle Fragen der Man in White draußen beantworten, aber ich denke, es war für jeden auch was Spannendes und Interessantes mit dabei. Und wir haben ja bereits erwähnt, wo ihr euch draußen hinwenden könnt, auch jenseits unserer Man in White Website und der digitalen Angebote, wenn ihr Fachfragen habt. Wenn ihr Fragen zu Man in White habt, könnt ihr uns jederzeit auch schreiben. Und auch wir leiten solche Fragen weiter, wenn ihr welche habt, natürlich unter miw@knauf.de, miw@knauf.de bei Fragen zu Man in White und zu weiterführenden Themen. Nochmal herzlichen Dank, Bernd. Vielleicht sehen wir uns ja demnächst in einem der Podcasts wieder, die ja auch aus unserer, auch durchaus ja hier aus der Frageliste durchaus ja auch resultieren können. Und an der Stelle auch nochmal ein Dank an alle Man in White draußen für die vielen Einsendungen. Und es geht weiter.
Gut, danke Thomas. Tschüss.
Tschüss.
Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören bei unserer XXL-Folge der Knauf Hörbar. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie einen Kommentar hinterlassen unter hörbar@knauf.de. Hörbar natürlich mit UE geschrieben. Wir freuen uns, Sie beim nächsten Podcast der Knauf Hörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.